Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich wieder ganz herzlich auf KTV bei SDS begrüßen darf. Pater Karl, zur Zeit des jüdischen Pascha-Festes, da feiert Jesus mit den 12 Aposteln auch das Pascha-Mahl und im Verlauf dieses Pascha-Mahls nimmt er Brot oder nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es, reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das war Lukas Evangelium Kapitel 22, Vers 19, folgende. Mir geht es um dieses Wort Jesu tut dies zu meinem Gedächtnis. Da setzt er nämlich zwei Sakramente ein. Einerseits die Heilige Messe, andererseits das Priestertum. Mir geht es jetzt in dieser Sendung um dieses Weihepriestertum. Aber gleich nochmal eine Einschränkung. Mhm. Nämlich Papst Leo hat am 8. Dezember 2025 ein apostolisches Schreiben veröffentlicht, das leider sehr unbekannt ist, mit dem Titel Eine Treue, die Zukunft schafft. Und zwar 60 Jahre nach den beiden Konzilsdekreten Optatam Totius und Presbyterium Ordinis hatte hier eben etwas für Priester geschrieben, ein apostolisches Schreiben. Und er sagt über das Weiheamt des Priesters, dieses Weiheamt ist ein freies und ungeschuldetes Geschenk Gottes. Ein liebevolles Angebot eines Heils- und Freiheitsplanes für das eigene Leben eines Priesters. Dabei steht aber immer Jesus im Zentrum. Und zwar geht es um die Selbsthingabe an Gott und es geht um die Selbsthingabe an das Volk Gottes. Priester sein, Papst Leo, bedeutet sein für Proexistenz. Und er erinnert auch an Benedikt den 16., der einmal geschrieben oder gesagt hat, Priester ist immer einer, der in Beziehung ist. Beziehung in Christus, für Christus, mit Christus, mhm. aber auch in Beziehung mit den Menschen, in deren Dienst er steht.
Fangen wir mal der Reihe nach an. Ja, das ist ein sehr großes Thema. Wir wissen hier im deutschen Sprachraum das viel zu wenig, dass wir am Gründonnerstag die Einsetzung von zwei Sakramenten feiern. Wir wissen, dass die Eucharistie eingesetzt wird, dass das letzte Abendmahl die quasi erste heilige Messe ist. Aber unbekannt ist bei uns, dass bei diesem letzten Abendmahl, wie das Konzil von Trient dann auch dogmatisch festhält, auch das Weihepriestertum eingesetzt wird. Jesus hatte die Jünger gesammelt, die begleiten ihn schon 3 Jahre. Die bekommen auch prophetische Aufträge, das Evangelium zu verkünden. Bei Markus 10 lesen wir, dass sie auch die Kranken salben sollen. Sie dürfen sogar am Wunderwirken Jesu mitwirken. Aber dann geht Jesus nach Jerusalem, um in Jerusalem, der Stadt, wo die Opfer zur Vergebung der Sünde, der Sünden dargebracht werden, im Tempel, um dort das Lamm Gottes sich selbst hinzugeben. Und er geht hin zum Pascha-Fest. Das Wort Pascha ist nicht in unsere Sprache eingegangen. Wir sprechen von Ostern. Im Italienischen ist es Pasqua, im Französischen ist Ostern Pâques. Also er geht zum Osterfest nach Jerusalem, das ist das Fest der Lämmer, des Lämmerschlachtens, weil man an die Befreiung von der Gefangenschaft in Ägypten gedacht hat, wo eben die Türen der Israeliten mit dem Blut eines Lammes bestrichen waren. Und drinnen hat man dann das Sedermahl, das Pessachmahl gehalten, verschont eben jetzt vom Todesengel, der vorübergegangen ist. Pascha heißt Vorübergang. Also der Todesengel geht vorüber, die Strafe bleibt aus, weil Gott barmherzig ist und dann kann das Volk eben rausziehen in das gelobte Land. Also die Symbolik ist, da fließt alles zusammen. Und Jesus sammelt seine Jünger, die schon jetzt eben das Prophetische an ihm erlebt haben, um sie hineinzunehmen in sein Opfertum. Das ist eben das letzte Abendmahl, das Jesus am Donnerstagabend feiert. Das Lämmerschlachten beginnt am Freitag. Der Freitag ist der Paraskeve, der Rüsttag jetzt eben zum großen Sabbat, denn in diesem Jahr fällt eben jetzt das Datumsfest Pascha zusammen eben jetzt mit einem Sabbat, wie das Johannesevangelium berichtet. Deshalb kann man übrigens den Karfreitag sehr gut datieren auf den 7. April des Jahres 30. Und in diesem Gestus fasst er dann sein ganzes Leben zusammen, mein Leib für euch hingegeben. Du hast schon gesagt, pro Existenz. Also Jesus existiert für uns. Er kommt deshalb in die Welt nicht, weil einen metaphysischen Spaziergang macht, der ewige Gott wird mal schnell endlich, sondern das Ganze hat einen Sinn für uns, für dich, für mich. Ja, er möchte die Erlösung aller Menschen jetzt eben wirken. Und dazu hat er einen Leib angenommen. Der übergibt den in der rituellen Weise. Man hat dort eben jetzt Mazot, ungesäuertes Brot. Unsere Hostien sind ziemlich Jesus-echt, muss man dazu sagen. Ja, also, weil es ist ungesäuertes, flaches, zerbrechendes Brot. Das Zerbrechen ist auch wichtig. Die Classis Tuatu, das Zerbrechen des Brotes, ist die älteste Bezeichnung für die Messe, die wir im Neuen Testament haben. Und die ist nicht ein Brötchenteil-Ritus. Ja, wir schunkeln miteinander und sind so nett und teilen Brötchen, sondern erinnert an den gewaltsamen Tod Christi. Also, dieses Mazot zersplittert jetzt eben nicht. Und deshalb wird uns auch die gebrochene Hostie gezeigt, wenn der Priester sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auf jeden Fall, also er stiftet sich selbst hier ein. Mazot wird zu seinem Leib, der für uns hingegeben wird. Und am Ende des Mahles, postquam cenatum est, der letzte Kelch, den es in diesem rituellen Mahl gibt, nicht, den deutet er dann aus als das Blut des neuen Bundes. Du hast schon zitiert das Lukas-Evangelium. Wir haben vier Versionen des letzten Abendmahles im Neuen Testament, die in Zweiergruppen zusammengehören. Matthäus und Markus berichten sehr ähnlich. Und dann 1. Korintherbrief 11, Paulus und Lukas Evangelium berichten sehr ähnlich. Und nur bei den letzten zweien gibt es danach die Überlieferung des Einsetzungsauftrages. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Johannes Evangelium hat nichts, berichtet zwar von der Fußwaschung bei diesem Mahl, aber deutet der Eucharistie im 6. Kapitel dann in der Brotrede von Kapharnaum sehr dramatisch aus. Fleisch, das wahrhaft deine Speise ist, Blut, das wahrhaft dein Trank ist, sodass die Leute dort im 6. Kapitel bei Johannes am Schluss Jesus für verrückt jetzt eben halten. Nicht? Also die Dramatik auch der Realität dessen, was dort geschieht. Und wir sind ungefähr 18 Stunden vor dem Kreuzestod Christi. Also wir sind unmittelbar vor der realen Umsetzung des Ganzen, das dann auf Golgatha in der blutigen Weise jetzt eben geschieht. Und Jesus setzt hier schon unblutig eben jetzt sakramental das ein, was er dann durch seine Hingabe, durch das Opfer auf Golgatha einstiften wird. Es ist ein für uns Vergebung der Sünden. Es ist eine Wiederherstellung des Bundes, nicht bloß auf Zeit, sondern es ist ein neuer und ewiger Bund. Ephapax, sagt dann der Hebräerbrief, ein für alle Mal, ja, ist dieser Bund von Gott her geschlossen mit bedingungsloser Liebe zu allen Menschen. Er meint, wenn er am Kreuz stirbt, alle Menschen, denen er die Sünde vergibt. Unsere Aufgabe bleibt es nur, das anzunehmen.
Wir sprechen in dieser Sendung über ein apostolisches Schreiben, was nicht so bekannt ist, eine Treue, die Zukunft schafft, vom 8. Dezember. Und da geht Papst Leo auch auf die Herausforderungen von Priestern heute ein. Er sagt, früher sind die oft in ein geschlossenes Umfeld von Gläubigen eingebettet gewesen, die Priester, die Pfarrer, was heute nicht mehr so ist bei der fortschreitenden Säkularisierung. Es macht alles nicht leichter. Es gibt heute, was Priester betrifft, Gefahr von Einsamkeit, Gefahr von Selbstbezogenheit, Gefahr, dass man einfach den seelsorglichen Elan auch verliert. Eine Antwort darauf könnte sein, so Papst Leo, Formen des Gemeinschaftslebens, Lebens für Weltpriester, Priester in der Seelsorge, die sich gegenseitig unterstützen. Und hier wünscht er sich mehr Bemühungen.
Also jeder, der geweiht wird, ja, tritt ein eben in diese apostolische Gestalt. Die Apostel sind beim letzten Abendmahl gegenwärtig. Man muss vielleicht mit was anderem beginnen. Diese Apostel werden dann sofort danach groß in die Sünde geführt oder ihre Sündhaftigkeit, ihre Unzulänglichkeit wird dann offenbar. Die einen schlafen dann, während Jesus Todesangst hat, dann laufen sie alle davon. Judas wird verraten, Petrus wird feig sein und so weiter. Nicht Römerbrief 5. alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Also hier ist etwas, das für unser Priestertum auch wichtig ist. Also Gott erwählt sich nicht schon vollkommene Menschen, sondern das, was schwach ist, hat Gott erwählt, wird Paulus dann formulieren. Das, um das zu Schanden zu machen, was stark ist. Ja. Also es ist immer bei uns Priestern eine Unzulänglichkeit da. Liebe Gläubige, ich muss euch das sagen. Ja. Versteht's, wir müssen auch beichten gehen. Bei mir ist so, dass viele Leute sagen, wow, der Pater Karl, der ist so heilig. Na, leider überhaupt nicht. Ja. Ich habe meine dunklen Seiten. Also meine Mitarbeiter kennen meine Cholerik und so weiter. Also das sind alles so Sachen, wo man aufpassen muss. Ja. Priester sind und bleiben Menschen, aber sie werden hineingenommen in einen Dienst, um die Hingabe Jesu für sein Volk in der Leitung, Heiligung und der prophetischen Verkündigung zu vollziehen. Sie werden hineingeweiht, ja, in das hohe Priestertum Christi. Es gibt Priester eigentlich auch nicht im Plural, sondern es gibt nur den einen einzigen Priester, Jesus Christus. Und wir haben Anteil an seinem Priestertum. Ähnliches gilt übrigens auch von Opfer Christi. Es gibt nur ein einziges Opfer Christi auf Golgatha. Das, was wir bei der Heiligen Messe feiern, ist nicht eine Multiplikation, sondern ist nur eine Darstellung, eine unblutige Darstellung dieses einen einzigen Opfers. Wir sind quasi immer zeitgleich auf Golgatha, wenn wir die Heilige Messe jetzt eben feiern. Aber ganz, ganz wichtig nicht, also wir müssen uns um die Priester kümmern. Also wir haben immer nur das Problem, dass man, wie soll ich sagen, schaut's mal, unsere Berufung, ja, ist doch was total Übernatürliches. Und das Volk Gottes, wenn man ein bisschen Dankbarkeit bekommen würde, ja, auch ein bisschen Wertschätzung der Übernatürlichkeit. Wann finden die Leute einen Priester toll? Ja, wenn er cool ist, ja, und wenn er das macht und irgendwie und so weiter. Aber nicht eben jetzt, weil er in Stille betet, weil er sein Leben opfert, jetzt, weil er zeitlich verfügbar ist, ja, weil er seinen Dienst trotz seiner psychischen Belastungen, Begrenzungen, die jeder von uns hat, jetzt eben vollzieht, weil er das Übernatürliche durchkommen lassen möchte. Dann sollten wir die Priester eigentlich wertschätzen. Wann einer lustig ist und wann einer cool ist, ist kein Fehler. Ja? Also es ist, aber es ist völlig nebensächlich. Ja? Also wenn einer charmant ist, ja, und wenn einer, aber eben das Entscheidende ist eben, dass er, wie soll ich sagen, in seinem Dienst, in seinem sakramentalen Dienst Christus zu den Menschen bringt. Nicht sich selbst, Christus zu den Menschen bringen. Das ist unser aller Aufgabe. Und deshalb treten wir auch im Ritus der Heiligen Messe ja zurück. Wir sind nicht Schauspieler, die kreativ gestalten. Deshalb ist auch das priesterliche Gewand eine Abstraktion von unserer Persönlichkeit. Wir Zisterzienser laufen alle schwarz-weiß herum. Und ich erlebe das ja in Heiligenweise, wir sind so viele, dass die Leute mal sagen, ja, da haben wir so einen netten Jungen getroffen und so weiter und so fort. Ja, und das weißt eh, wer das ist, der war blond und so weiter. So weiß ich nicht, wir haben 5 Blonde oder irgendwas. Ja. Also wir abstrahieren in gewisser Weise durch das Gewand auch von unserer Personalität und das ist auch okay. Ja. Weil eben jetzt wir etwas anderes repräsentieren. Der Priester ist durch seine Weihe jetzt eben Christus und bei der Weihe ist ihm gesagt worden, dass er sein Leben unter das Zeichen des Kreuzes stellen soll und dass er den nachahmen soll, dessen Opfer er bei jeder Heiligen Messe sakramental vollzieht.
Papst Leo geht in seinem Schreiben eine Treue die Zukunft schafft auch auf die schmerzliche Tatsache ein, so formulierte er es. Wenn Priester nach wenigen Jahren oder auch nach Jahrzehnten ihr Amt niederlegen, all dies dürfe nicht nur unter rechtlichen Aspekten betrachtet werden, sondern erfordert eine aufmerksame und mitfühlende Auseinandersetzung mit der Geschichte dieser Brüder und den vielfältigen Gründen, die zu einer solchen Entscheidung veranlasst haben könnten. Dazu eine Zuschrift. Sehr geehrter Herr Professor Wallner, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Sendungsstunde der Seelsorge, die ich sehr häufig gerne sehe. Ein Priester hat seine Berufung krachend beendet, Klammer Pater Wallner. Hab's mit großer Trauer gehört. Kenne solch einen alten Priester, der vor fast 40 Jahren exkommuniziert und suspendiert wurde. Nicht strafrechtliches, sondern theologischen Ärger mit einem Bischof. Er musste einen anderen tüchtigen Beruf ausüben und blieb trotz Exkommunikation braver Katholik und Kirchensteuerzahler. er leidet. Es sind aber deren Schicksale sehr viele. Der kranke theologische Freund wartet darauf, dass man die krachende Beendigung seiner Berufung auch beendet. Ich selbst kann ihm nur durch Freundschaft helfen. Was meinen Sie als Seelsorger? Keine Hilfe, ignorieren, für ihn beten, ist selbstverständlich, aber überhaupt sinnvoll oder erlaubt? Mit freundlichen Grüßen.
Also man muss hier wirklich sehr aufpassen, weil ich kenne natürlich mehrere, auch Mitbrüder, und die Gründe sind immer sehr, sehr, sehr verschieden und auch wie man sich dann danach positioniert. Ob man dann einen bemüht, ja, aber einen wirklichen Freund, dessen Weggang mich sehr, sehr getroffen hat, der dann geheiratet hat und den kannte ich seit seinem 16. Lebensjahr und er war irgendwie so, jeder möchte ja Vater sein und fruchtbar sein und er war für mich irgendwie so wie ein Sohn, ja, und da freut man sich, wenn der dann Priester wird und dann gibt er das Priestertum jetzt eben auf. Ich bin mit ihm weiter sehr, sehr gut, ja, aber eben, wie soll ich sagen, es geschieht dann doch etwas, wo man in sich eine Wunde auch als Priester jetzt eben trägt, dass ein geliebter Mensch, ja, den man geschätzt hat, eben jetzt nicht mehr Priester ist. Also das ist sehr, sehr verschieden. Dann gibt es auch manche, die gehen dann beim Weggehen ganz in Opposition. Ich kannte als noch Gymnasiast einen solchen Priester, der war Religionslehrer, der hat nur auf die Kirche geschimpft im Religionsunterricht. Ja. Und wie ich dann meine Berufung bekommen habe, als ein Ex-Priester, der wirklich gebrochen war mit der Kirche, aber trotzdem dann noch vom Religionsunterricht sich hat ernähren lassen. Und wie ich dann Priester geworden bin, habe ich mir gesagt, lieber Gott, sollte es mir passieren, dass ich das Priestertum aufgab, so möchte ich nicht werden. Ich möchte dann ein Leben in Buße und so weiter. Ich möchte dann nicht der Kirche die Schuld daran geben, dass ich gescheitert bin, sondern ich möchte dann ein demütiges Leben führen, so wie hier auch berichtet worden ist von einem Priester, der hier jetzt eben dann, wie soll ich sagen, in Treue weitermacht. Bei dem konkreten Fall, der kommt mir ein bisschen komisch vor, weil wenn jemand theologisch in die Irre geht, ja, also dann ist das ein bisschen was Dramatisches auch, weil wir nicht Privatpersonen sind in der katholischen Kirche. Also wir sind nicht also jetzt Erfinder des Glaubens, sondern wir geben, wie Paulus im 1. Korintherbrief übrigens schreibt, bei seiner Einleitung zum letzten Abendmahl, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also nicht der Pater Karl produziert jetzt eben religiöse Ideen über Jesus von Nazareth, sondern ich übernehme oder habe übernommen und gebe das im Glauben weiter. Und da müssten wir Priester im Augenblick überhaupt ein bisschen mehr an uns arbeiten, dass wir ein bisschen uns mehr bemühen, diese Fülle jetzt eben des katholischen Glaubens in einer gewissen Einheit auch darzustellen. Ich glaube, dass Papst Leo uns da auch helfen wird, weil er unaufgeregt jetzt einfach wieder schaut, dass wir normal katholisch jetzt eben sind. Bei Originalität ist alles schön und gut für Priester, aber in Wirklichkeit ja, also sind wir eine Etappe in der Geschichte der Kirche und dürfen in dieser Zeit Kraft göttlicher Berufung am hohen Priestertum Christi jetzt eben teilnehmen. Aber wir sind nicht dazu berufen, eine neue Kirche jetzt eben hervorzubringen, sondern wir sind berufen, Christus, der in im Pilgerkleid seiner Kirche durch die Zeit jetzt eben schreitet, zu repräsentieren und ihn durch die Sakramente und durch die Verkündigung zu den Menschen zu bringen.
Papst Leo unterstreicht, dass jede Berufung entsteht aus einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Meister, der mal irgendwann gesprochen hat oder irgendwann hat man die Stimme des Meisters vernommen, komm her oder kommt her mir nach. Und vor allem in Zeiten der Prüfung und der Versuchung empfiehlt Papst Leo, sich wieder an diese Stimme zu erinnern, der uns mal gerufen hat, der uns liebt, der uns erwählt hat. Wie gesagt, der uns gerufen hat, aber letztlich ist es ja auch wie bei Eheleuten. Geht zurück zu dieser ersten Liebe. Erinnert euch an das, was euch mal herausgeholt hat aus dem Ganzen und auf diesen Weg begeben hat.
Das ist sicher eine gute Anleitung. Wenn ich vielleicht sagen darf, weil ich ja auch als Rektor der Hochschule Heiligenkreuz jahrelang zuständig war für die größte Priesterausbildungsstätte im deutschen Sprachraum, die wir dort sind, und manche mir als erste Menschen gesagt haben, dass sie eine Berufung im Herzen tragen und sehr bewegend und berührend. Wir haben im Jahr oft 14, 15 Priesterweihen von unseren Absolventen Und also das war sehr bewegend. Und die Berufungen sind ganz verschieden. Ja. Also es gibt wirklich auch welche, die wissen schon im Kindergarten und tun dann schon das Kindermesse spielen, dann geht es durch, wird es durchgehalten in Pubertät und so weiter, auch über Phasen, wo sie sich dann verlieben und werden dann Priester. Dann gibt es manche, die Atheisten waren und die dann geholt werden. Ja, ich habe einen Mitbruder, nicht, der dann erzählt, wie das für ihn war, wie Atheist, wenn seine Mutter gestorben ist. Nicht? Jetzt ein großartiger Pfarrer und Priester. Also Gott ruft, so steht im Markus-Evangelium, die er wollte. Ja? Jesus ruft, die er wollte. Da ist eine Souveränität im Ruf Gottes drin, die ist atemberaubend. Ja? Und niemand kann sagen, wenn eine Berufung hat, ich bin berufen, weil ich so toll bin, weil ich so gut rede, weil ich psychisch so stabil bin und so weiter. Er rief, die er wollte. Und dann ist eben das so, dass sein Leben als Priester auch lang ist. Du hast die Parallele mit der Ehe gemacht. Ja? Also alle, die hier sitzen und verheiratet sind, wissen, durch welche Phasen das geht. Ja? Und die erste Liebe wieder abrufen, die hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich merke, dass jetzt nach 38 Jahren Priestertum meine Emotionalität sich ganz geändert hat. Früher war ich jung, crazy, feurig und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich ein alter Dackel geworden. Ja. Und es ist auch, ich weiß noch, meine ersten heiligen Messen, da war ich so enttäuscht, ja, dass die so schnell vorbei waren. Ja. Also da war ich bei unserer Konventmesse, ist eh nicht so kurz, ja, aber die Wochentagsmesse, 35, 40 Minuten jetzt eben, trotz feierlichen Choralen. Ich war so enttäuscht, dass die so kurz war. Und jetzt natürlich, manchmal ist heilige Messen, oft wenn es zwei, drei auch hast, ist wirklich dann, fällt unter die Kategorie Anstrengung und auch Überwindung, die heilige Messe eben jetzt zu feiern. Und die Frömmigkeit ist dann nicht dieselbe, muss ich sagen, wie es früher war. Aber da muss man durch, und das kennt ihr ja von der Ehe auch, Beziehungen ändern sich. Und das Entscheidende ist, dass wir einfach Christus treu sein wollen. Und dazu brauchen wir das Gebet der Menschen. Dazu brauchen wir die Unterstützung. Dazu brauchen wir auch ab und zu ein gutes Wort der Anerkennung, eine Dankbarkeit. Ja, ihr freut euch doch selber, wann euch wer lobt. Und wenn so ein Priester, der ein gutes Wort sagt und einfach nur, Herr Pfarrer, wir sind so dankbar, dass wir sie haben. Ja. Also wann macht sie denn das? Ja. Also seltenst, ja. Und das ist auch irgendetwas, wo man es auf so einfache Weise jemand heben kann. Aufpassen, also wir dürfen Priester auch nicht abhängig machen von Lob, ja. Also, dass sie nicht eitel werden, da muss man schon aufpassen auch, ja. Aber eben, wir haben das Gefühl, dass wir oft, wir können nur immer alles falsch machen. Beim Kritisieren sind alle da. Aber mal was Gutes sagen, also das ist sehr selten. Also ich gebe das als konkreten spirituellen Tipp an euch weiter. Ja, sagt das Gutes zu den Priestern. Ja, aber ehrlich, ja, also nicht ehrlich. Ihr findet bei jedem Priester was Gutes. Probiert es mal.
Papst Leo unterstreicht auch, dass jede Berufung ein Geschenk des Vaters ist und jede Berufung braucht die Dynamik einer beständigen Umkehr. Und für einen Priester heißt es jeden Tag hören auf das Wort Gottes. Feier der Sakramente, insbesondere der Eucharistie, Evangelisierung, Nähe zu den Menschen, die am Rand sind, brüderliche Gemeinschaft mit anderen Priestern, Leben, Gebet. Und wenn ein Priester das alles als beständige Umkehr lebt, ist es, als würde er jeden Tag zum See Genezareth zurückkehren, dorthin, wo Jesus Petrus fragte, liebst du mich? Um sein Ja zu erneuern. Und dann gibt es da einen Satz, den möchte ich mal vorlesen aus diesem Dokument, Nummer 23. Schreibt Papst Leo an Priester, geh aus dir selbst heraus, geh hinaus und suche Gott in der Anbetung. Geh hinaus und gib deinem Volk, was dir anvertraut ist. Und dein Volk wird dafür sorgen, dass du spürst und erfährst, wer du bist, wie du heißt, was deine Identität ist. Und es wird dir hundertfach Freude verschaffen, wie es der Herr seinen Knechten versprochen hat. Wenn du nicht aus dir herausgehst, wird das Öl ranzig und die Salbung kann keine Frucht bringen.
Ja, das ist das Öl ranzig. Sehr schön. Also die Bilder sind großartig von diesem Schreiben, das mir völlig unbekannt war. Ja, also wir haben ja zwei Dokumente, wie du am Anfang gesagt hast, auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ein Dekret über die Priesterausbildung, das mit den Worten beginnt, die erwünschte Erneuerung der ganzen Kirche, beginnt mit der Erneuerung der Priesterausbildung. Ja. Ist für uns in Heiligenkreuz immer ein wichtiges Wort geworden. Ja. Und jetzt bei Missio, wir haben ja so viele Priesterseminare, die wir in Afrika, Asien unterstützen, die wachsen ja alle. Also es ist ein ganz wichtiges Wort, das er bitte fördert, Priesterberufungen. Und das zweite eben Presbyterorum Ordinis, wo sehr konkrete Dinge auch drinnen stehen, also über das Priestertum, auch wie Priester ihr Priestertum jetzt eben gestalten sollen. Aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also diese spirituellen Tipps, du hast ja von Anbetung gesprochen und so weiter, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja unser Lebenselixier. Das ist ja letztlich auch etwas, wo der Zölibat uns, wie soll ich sagen, immer wieder hindrängt. Wir haben ja sonst niemand. Ja? Wir haben ja niemand, der zärtlich uns jetzt eben wertschätzt und kuschelt und so weiter und so fort. Wir haben nur Jesus. Ja? Und Priestertum bist du auch. Um Jesu willen, weil er dich gerufen hat. Du folgst ihm nach, so wie die Jünger ihm nachfolgen. Du darfst an seinem Herzen ruhen, so wie Johannes das getan hat, der Evangelist beim letzten Abendmahl. Und wir sind immer wieder gehalten. Wenn ich in der Früh aufwache, ja, also dann bin ich allein, aber das erste ist Blick aufs Kreuz und dann berühre ich die Wunden Jesu auf den Füßen und bekreuzige mich, bevor ich aus dem Bett steige. Was haben wir denn sonst? Ja, wir haben ja nur Jesus und sind deshalb auf ihn hingehalten, um ihn in die Welt zu bringen. Aber ich muss eines dazu sagen, Entschuldige, den Schluss muss ich noch machen. Papst Leo hat ein Fitnesscenter eingerichtet, jetzt im Apostolischen Palast, wo er wieder hingezogen ist. Also nur Anbetung und nur Beten passt nicht. Also ich bin auch in Heiligenkreuz ein großer Verfechter, dass wir die Leiblichkeit integrieren. Also Priester müssen raus in die Natur, Priester brauchen Sport, Priester brauchen Bewegung, Priester müssen irgendwas machen, damit sie auch die Gnade der Leiblichkeit, wie soll ich sagen, entwickeln. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also mich hat es in den Belastungsphasen sehr gerettet, dass wir im Jahr 1999 im Kloster einen Sportraum einrichten konnten. Und für mich als Plumpen und Großen, bin ja 1,92 Meter groß, also war das wirklich eine Hilfe, dieser Kraftsport, weil dieses Herumhoppeln auf dem Fußballplatz, das war so mein Ding. Jeder muss da seine Sachen finden. Ich habe einen guten Freund, der ist Pfarrer, toller Pfarrer von einer großen Pfarre am Rand von Wien, der hat immer einen Tag, wo er in die Berge hier geht, in Niederösterreich. Nicht? Also das, wir müssen diese Integration der Leiblichkeit auch wir Priester schaffen, ja? weil wir nicht als Elfen, nicht als Engel, ja? nicht als Engel geschaffen sind, sondern auch wir sind aus Leib und Blut und deshalb aus Leib und Seele. Deshalb müssen wir auch etwas für unsere Leiblichkeit tun, damit zum Beispiel Ablenkung, wenn du eine Berufungskrise hast, ja, da weg, Urlaub, irgendwas weg, ja, und Erholung einfach, durchatmen, Distanz eben jetzt bekommen. Also das sind alles Dinge, die auch, die natürlichen Dinge sind auch zu berücksichtigen, damit wir gute Priester haben.
Abschließend noch ein Gedanke von Papst Leo, der sagt, ein Priester braucht drei Koordinaten. Das ist der Bischof, das sind die anderen Priester und es ist vor allem die Beziehung auch zu den Laien. Und gerade da gäbe es noch viel zu tun im Miteinander mit den Laien. Ein exklusiver Führungsstil von Priestern könne nicht angehen. Es braucht einen kollegialen Führungsstil. Laien und Priester bereichern sich gegenseitig. Es besteht die Versuchung, die sakramentale Vollmacht mit Macht gleichzusetzen. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn man gutes Miteinander mit befreundeten Laien hat, Familien, Eheleuten, wem auch immer, die erden einen schon und sagen schon, wo es lang geht. Und das finde ich ein ganz toller Tipp. Pater Karl, damit sind wir aber am Ende dieser Sendung auch angelangt.
Ja, also ich glaube, jeder Priester dankt Gott dafür, wenn es Menschen gibt, die ihn nicht bloß als Amtsträger sehen, sondern ihn als Menschen, als Priester in seiner Sakramentalität schätzen und seine Freundschaft suchen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.